Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Matthias Frieber. Schönen guten Abend. Ist es eine gute Idee, im Januar mit Fans eine Handball-WM in Ägypten zu spielen? Ist es eine gute Idee, einen Tag nach dem Beginn des Lockdowns die neue Saison im Eishockey zu starten? Und ist es eine gute Idee für Schalke, es noch einmal übergangsweise mit Huub Stevens zu probieren? Fragen, die wir unter anderem in dieser Sendung klären, in der wir auch ein Interview senden mit der EU-Abgeordneten Viola von Kramon zur Entscheidung des Sportgerichtshofs Kass, Russland für 2 Jahre aus dem Verkehr zu ziehen. Dazu natürlich auch der Wintersport von heute mit vielen norwegischen Erfolgen. Patrick Schick hat Bayer Leverkusen im Topspiel mit 1:0 in Führung gebracht in Minute 14. Der Tabellenführer empfängt den Rekordmeister und ersten Verfolger Bayern München. Jetzt sind 41 Minuten gespielt. Auf Schalke geht derweil die Sieglosserie unverändert weiter. Seit dem 17. Januar, seit dem Rückrundenauftakt der letzten Saison, ist Schalke ohne Sieg 29 Spiele. Denn auch heute gab es trotz neuem Trainer eine Heimniederlage gegen Aufsteiger Bielefeld. Der Spielbericht von Marc Eschweiler.
Auch mit Huub Stevens kann der Tabellenletzte aktuell nicht mehr gewinnen. Nach dem 0:1 gegen Bielefeld bleibt Schalke auch im 29. Spiel in Folge ohne Sieg und taumelt immer mehr dem Negativrekord von Tasmania Berlin entgegen. Auch wenn die Schalker Mannschaft im Vergleich zu den letzten Wochen insgesamt etwas aggressiver wirkte, blieben die spielerischen Mittel weiterhin sehr begrenzt. Bielefeld war die entschlossenere Mannschaft und entschied die entscheidenden Zweikämpfe für sich. Matchwinner aus Sicht des Aufsteigers war Fabian Klos mit seinem Kopfballtor in der 53. Minute. Schon in der ersten Halbzeit hatte Bielefeld die besseren Chancen. Cordova traf in der 44. Minute mit einem Schuss nur den Pfosten.
Und zugehört hat Manni Breukmann, der viele Jahre für die ARD-Bundesliga-Reporter war und sich noch immer bestens auskennt mit den Vereinen im Westen. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
4 Punkte am 4. Advent. Jahreswechsel mit so wenig Punkten auf dem Konto. Wie soll das überhaupt für den Klassenerhalt reichen bei Schalke?
Also die Aussichten sind wirklich düster, obwohl zurzeit sollte man noch nicht aufgeben. Es sind ja noch 21 Spiele zu absolvieren. Aber was man da Spiel für Spiel und Wochenende für Wochenende sehen muss, an limitierten fußballerischen Fähigkeiten und nicht mal so sehr am Kampfgeist. Die haben heute speziell in der zweiten Halbzeit heftig gekämpft, aber es kommen kaum Pässe an. In der Abwehr leistet man sich böse Bolzen. Dieses 1:0 Siegtor für Bielefeld, Klos vollkommen allein. Nein, kann er das da machen? Niemand hindert ihn daran. Und das ist natürlich ganz, ganz schlecht. Und ich bin gespannt, wen man sich da als Trainer aussucht, der das reparieren soll.
Derweil macht Robert Lewandowski das 1:1 für die Bayern in Leverkusen. Kurz dazwischen geschoben, wen man sich als Trainer aussucht. Man hat sich übergangsweise Huub Stevens ausgesucht. Hat Sie das überrascht?
Das hat mich schon überrascht, aber offensichtlich braucht man ein bisschen Bedenkzeit oder Verhandlungszeit mit dem neuen Trainer, dass man jetzt nach 10 Spielen Manuel Baum wieder entlässt. Das ist ja eine Verzweiflungstat. Das hat ja überhaupt nichts mehr mit nachhaltigen Fußballspielen zu tun. Aber er hat halt es nicht geschafft, das Ruder rumzuschmeißen. Jetzt sucht man einen neuen. Und der Mann, den man jetzt braucht, das darf nicht Laptop sein. Das muss Blaumann sein. Deswegen wäre ich sehr, sehr dafür, dass Friedhelm Funkel das macht, denn das ist einer, der es schon mehrfach nachgewiesen hat, dass er in solchen Krisensituationen in der Lage ist, eine Mannschaft aus der Patsche zu ziehen. Aber ich erfahre heute, dass der FC Schalke 04 noch keinen Kontakt zu ihm aufgenommen hat. Also es spricht so einiges dafür, dass man ihn wahrscheinlich nicht verpflichten wird. Fände ich sehr, sehr schade. Der ist zu haben, der ist auf dem Markt. Der hat zwar immer gesagt, ich bin jetzt Rentner, aber das hat er in den letzten Tagen auch schon wieder relativiert. Ich hätte ihn genommen.
Dazu gehört ja auch, dass er eine Mannschaft braucht, mit der er arbeiten kann. Es gibt ja auch nicht wenige, die sagen, Manuel Baum hatte eigentlich keine Chance, weil das, was Sie gerade auch beschreiben, diese Mannschaft so limitiert ist, dass es gerade einfach schwierig ist für jeden Trainer.
Es hängt auch damit zusammen, dass es in dieser Mannschaft wohl keinen Teamgeist gibt, dass also viele ihren Weg alleine gehen, dass da auch ein paar Äpfel im Korb liegen, die ziemlich faul sind. Und das hat man ja auch dran gesehen, dass in der Vergangenheit Spieler suspendiert wurden, dass es da intern Ärger gegeben hat, dass es sogar praktisch fast eine Prügeleinlage zwischen dem Trainerassistenten Naldo und Ibisevic gegeben hat. Das kann doch alles nicht sein in einer solchen Situation, wo wirklich ein Geheimnis des Erfolges darin bestehen könnte, dass man zusammenhält, um sich da wieder rauszuholen. Aber da liegt so vieles im Argen und das Wichtigste ist natürlich, das ist der Endpunkt einer Entwicklung, die mindestens über 8 Jahre geht. Man hat seit 2012 12 Trainerwechsel gehabt beim FC Schalke 04. Seit 2006 5 Manager. Wie soll da eine kontinuierliche Arbeit entstehen? Eine eine Großmannssucht hat sich breit gemacht, die ihren Namen auch in Clemens Tönnies, dem Aufsichtsratsvorsitzenden, trug. Da wurden Gehälter gezahlt. Schalke ist offensichtlich im Augenblick immer noch auf Platz 5 oder 6 in der Fußball-Bundesliga, was die Höhe der Gehälter angeht. Das ist alles ganz schlecht. Inklusive diverser Fehleinkäufe führt das dann dazu, dass irgendwann ein solcher Punkt erreicht ist, wie ihn zum Beispiel der Hamburger Sportverein vor einigen Jahren schon erreicht hat.
Und gleichzeitig fehlt ja auch gerade massiv Geld bei den Schalkern. Gibt es irgendeine realistische Perspektive für die Schalker, wie man sportlich wie wirtschaftlich aus diesem Tal rauskommen kann?
Also es könnte eigentlich einige schlagen, dass ja schon vor, dass man in allererster Linie auf die Jungen setzen soll. Aber sofort stehenden Fußes auf sämtliche Erfahrung zu verzichten, ist natürlich nicht gut. Wenn diese Mannschaft absteigt, dann stellt sich die Frage neu, dann wird es den Schalkern wohl kaum anderes übrig bleiben, als es mit den Jungen zu versuchen. Das war ja immer ein Pluspunkt bei den Schalkern, die gute Jugendarbeit. Sie haben 220 Millionen Verbindlichkeiten. Da ist kaum noch Luft nach oben, aber es soll wohl reichen für die zweite Liga. Das ist ja auch die Sorge einiger gewesen, wenn die Schalke absteigen, dass sie dann noch nicht mal die Lizenzierungsvoraussetzungen für die zweite Liga haben. Also man muss nicht fürchten, dass Schalke jetzt gleich in die vierte Liga durchgereicht wird und gegen Rot-Weiß Essen und Rot-Weiß Oberhausen spielen wird, wobei ja Rot-Weiß Essen vielleicht sogar aufsteigt in diesem Jahr.
Danke an Manni Breukmann live zur Krise der Schalker nach dem 0:1 gegen Bielefeld. Zurück zu den anderen Spielen von heute Nachmittag. Auch in Mainz gab es eine Art Abstiegsgipfel, an deren Ende sich die Gäste aus dem Norden freuen konnten. Florian Winkler.
Bremer Jubel auf der einen, purer Mainzer Frust auf der anderen Seite. Dank des Treffers des Tages in der 90. Minute durch einen Bundesliga-Debütanten holten die Hanseaten gegen den Konkurrenten aus Rheinhessen drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf. In der ersten Hälfte gab es Möglichkeiten auf beiden Seiten. Nach der Pause gaben sich aber beide Teams defensiv keine Blöße. Es fehlte offensiv an zündenden Ideen. Die Partie plätscherte ereignislos vor sich hin. Bremen durfte dann doch noch kurz vor Schluss jubeln. Ehren Dingschi traf per Kopf aus kurzer Distanz und lässt Werder im Abstiegskampf aufatmen. In dem stecken die Mainzer als Tabellenvorletzter jetzt noch tiefer.
Es war ein Nachmittag der Auswärtssiege und ein Nachmittag der wenigen Tore. Beim nächsten Spiel verdoppeln wir jetzt aber schon mal die Anzahl. Frankfurt gewinnt nämlich mit 2:0 beim FC Augsburg. Michael Küster berichtet.
Beide Mannschaften vom Beginn an hellwach und immer mit Zug zum Tor. Chancen auf beiden Seiten. Die nächste Gelegenheit hatte der Frankfurter Erik Durm mit einem Pfostentreffer in der 37. Minute. Aber auch die Augsburger hätten durch Finn Bogason die FCA-Führung erzielen können. Mit 0:0 ging es dann rein in die zweite Halbzeit und da war es ein Eigentor des Augsburgers Framberger, der bei einem Klärungsversuch nach Silbers Hereingabe angeschossen wird und den Ball unglücklich ins eigene Tor lenkt. Offensiv ging die Partie auch in der Folge weiter, ehe der eingewechselte Ilsanker für die Eintracht zur Entscheidung traf. Frankfurt gewinnt in einem rasanten Fußballspiel in Augsburg mit 2:0 und feiert nach 9 sieglosen Partien wieder einen Sieg.
Über die Partie Mönchengladbach gegen Hoffenheim wird noch länger zu sprechen sein. Weniger wegen des Ergebnisses, mehr wegen der roten Karte für Gladbachs Marcus Thuram, der seinem Gegenspieler ins Gesicht gespuckt hat und das in Pandemiezeiten. Trainer Marco Rose.
Der hat Punkt 1 natürlich als Mensch dort völlig überreagiert und er auch eine unverzeihliche Aktion gelandet. Punkt 2 hat er als Sportler einfach natürlich auch uns als Mannschaft damit einen Bärendienst erwiesen.
Bärendienst, weil Gladbach nämlich noch 1:2 gegen Hoffenheim verliert. Burkhard Hupe mit dem Spielbericht.
Die Gladbacher natürlich frustriert. Wieder einmal haben sie sich für eine gute erste Halbzeit zumindest nicht entsprechend belohnen können und haben eine 1:0-Führung durch einen berechtigten Foulelfmeter von Lars Stindl nicht über die Zeit bekommen. In der zweiten Halbzeit war von Gladbach offensiv zu wenig zu sehen. Die Mannschaft stand zu tief und verlor zu viele Zweikämpfe. Hoffenheim kam eine Viertelstunde vor dem Ende durch einen Treffer des wiedergenesenen André Kramaric zum Ausgleich. Danach sah Marcus Thuram die rote Karte wegen Spuckens. Auch an dieser Entscheidung gab es keinen Zweifel. Thuram traf seinen Gegenspieler Posch mitten im Gesicht und dann 4 Minuten vor dem Ende ein Abstaubertor von Cessignon, das die Entscheidung zugunsten von Hoffenheim bedeutete.
Erst gar keine Tore fielen heute in Leipzig. Darüber konnten sich vor allem die Gäste aus Köln freuen. Thomas Kunze.
RB Leipzig verpasst den 7. Heimsieg der Saison. Dieses 0:0 gegen den FC aus Köln ist vielleicht etwas ungerecht. Am Ende aber hat der FC defensiv ein gutes Spiel gemacht und Leipzig fehlte die Kreativität. In der ersten Halbzeit gab es große Chancen für die Leipziger Führung. Haidara nach 43 Sekunden und Angelinho nach 33 Minuten hatten die größten Möglichkeiten. Von Köln kam abgesehen von einem Konter- und Drexler-Schuss offensiv nichts. Das blieb auch nach dem Wechsel so. Leipzig arbeitete sich in Kölns Hälfte ab, aber weder Forsberg noch Kampel nutzten ihre stark herausgespielten Chancen. Bei RB Leipzig fehlten einfach Frische und Abgeklärtheit. Köln dagegen gab sich früh mit dem Punkt zufrieden und ging kein Risiko mehr ein. Fast aber hätte es noch den glücklichen Siegtreffer gegeben. Thielmanns Schuss nach Konter wurde entscheidend von Upamecano abgefälscht. Und so blieb es beim 0:0 zwischen Leipzig und Köln.
Leipzig konnte damit auch nicht an die Tabellenspitze springen. In diesem Moment ist Halbzeit im Topspiel zwischen Leverkusen und Bayern. 1:1 der Spielstand. Drei Ergebnisse aus der zweiten Liga. Darmstadt-Würzburg 2:0, Osnabrück-Paderborn 0:1 und Braunschweig führt 0:3. Strafermittlungen gegen den FIFA-Präsidenten. Ein Verfahren hat Gianni Infantino schon am Hals. Ein weiteres könnte noch folgen. Es geht dabei um einen dubiosen Privatjetflug von der Karibik zurück in die Schweiz. Seine bisherige Erklärung, ein Treffen mit UEFA-Präsident Čeferin, wurde inzwischen als Lüge enttarnt. Dazu ein Kommentar von Thomas Kistner.
Der Schweizer Sonderstaatsanwalt Stefan Keller sieht in der Privatjet-Affäre massive Verdachtsmomente, dass auch Aufsichtspersonen der FIFA, die bis zu $300.000 pro Jahr im angeblich unabhängigen Amt kassieren, der Falschangabe von Infantinos Büro nicht angemessen nachgingen. Deshalb hat er den Fall kürzlich bereits für eine weitere Strafuntersuchung empfohlen. Keller selbst ermittelt gegen Infantino in einer anderen Causa. Nun also erfolgt der vermeintliche Befreiungsschlag der FIFA. Laut der angesehenen NZZ ergibt die Akteneinsicht folgendes Bild. Infantino hätte die Reise damals im April 2017 genutzt, um heimlich das FIFA-Ethikkomitee umzubauen. Unterwegs habe er wohl die Kolumbianerin Claudia Maria Rojas getroffen, gleich nach der dringlichen Rückkehr per Privatjet vermutlich den Griechen Vassilis Skouris. Fakt ist, dass Skouris und Rojas Wochen später Chefs der beiden Ethikkammern wurden. Per Handstreich abgesägt wurden der Schweizer Cornel Borbet und der Deutsche Hans-Joachim Eckert. Das hart ermittelnde Duo war Infantino heftig auf den Pelz gerückt. Zum Zeitpunkt der Karibikreise lief sogar eine Untersuchung, die auch Infantino einbezog. Das macht die Privatflugaffäre nun zu einer echten Tretmine für Infantino. Stimmt die neue Version, hätte er ja eine Dienstreise vorbei an allen Gremien und unter bewusst falsch deklarierter Verwendung enormer Geldsummen hinterlistig genutzt, um unliebsame Aufpasser abzuservieren. Erschwerend kommt hinzu, dass die FIFA selbst ihre Ethikanklägerin Rojas, die nicht einmal die drei FIFA-Verfahrenssprachen beherrscht, diesen Privatflug untersuchen ließ, der sie selbst betroffen hätte. Rojas lieferte den erwarteten Freispruch für den Boss. Auf die Lüge gegenüber der Aufsicht ging sie gar nicht ein. Und dann ist da die Lüge an sich. Im Bericht wird sie nun als Notlüge verharmlost. Infantino habe halt den wahren Grund seiner Geheimmission nicht verraten wollen. Aber das ist grober Unfug. Zunächst bleibt eine Lüge eine Lüge. Erst recht, wenn sie die wahre Verwendung einer $250.000 aus Verbandsgeldern verschleiert. Notlügen in Finanzfragen akzeptiert kein Ethikcode der Welt. Und eine solche lege hier auch definitiv nicht vor. Denn die Verschleierung eines Treffens mit Leuten, die unbequeme Aufseher ersetzen sollen, begründet weder eine Notlage noch irgendeinen höheren Zweck. Im Gegenteil, vorliegend wäre der Zweck ja von besonders niedriger Natur und damit inakzeptabel. Eine intrigante Strippenzieherei, um Leute abzusetzen, die dem Treiben an Infantinos FIFA-Spitze auf der Spur waren. Die FIFA lässt alle Fragen dazu bisher unbeantwortet. Das nährt den Verdacht, sie könnte die enorme Brisanz erkannt haben, die hier entstanden ist. Denn falls die neue Darstellung zutrifft, ist eine neue Strafermittlung endgültig unausweichlich.
Thomas Kistner kommentierte. In 4 Wochen soll in Ägypten die Männer-Handball-WM beginnen, mit Fans in der Halle. Das verstehen in diesen Zeiten immer weniger. Auch 4 deutsche Nationalspieler verzichten aus persönlichen Gründen auf die WM. Sie wollen lieber bei ihren Familien bleiben. Darüber konnte ich vor der Sendung mit Marc Schober sprechen. Den DHB-Vorstandsvorsitzenden habe ich zunächst nach seiner Corona-Bilanz der Frauen-EM in Dänemark gefragt.
Ich war selbst nicht da, unser Präsident war die ganze Zeit da. Ich habe mir auch von verschiedenen Presseleuten, die dort vor Ort gearbeitet haben, Informationen geholt. Und da hörte man, dass es sehr, sehr professionell war, dass es phasenweise ja, man sich fast schon eingesperrt gefühlt hat und nicht aus dem Hotel rauskam, kaum an die frische Luft durfte. Also es wurde sehr streng und ernst genommen und bis heute hat das ja auch sehr gut funktioniert. Morgen ist noch ein Spieltag, aber wir gehen auch davon aus, dass das Ganze gut zu Ende gehen wird, was die Berücksichtigung der Pandemie angeht.
Norwegen hatte ja kurzfristig zurückgezogen wegen der Pandemie und Dänemark wollte und musste dann ja das Turnier alleine ausrichten. War das auch im Nachhinein betrachtet der richtige Schritt?
Ja, das kann man, glaube ich, heute sagen. Es hat funktioniert. Das Bubble-System hat funktioniert und deswegen war es der richtige Schritt. Wir konnten Handball im Fernsehen erleben und auch einen hochwertigen Sport erleben. Und das war, glaube ich, für uns Handballer gut und für alle Menschen, die sich im Fernsehen anschauen konnten. Was jetzt beim Frauensport leider in Deutschland nicht ganz so reichweitenstark ist, aber in anderen Nationen ist es ja durchaus anders.
Welche Rückschlüsse kann man denn ziehen für anstehende Turniere? Wir haben in Kürze eine Weltmeisterschaft der Männer in Ägypten zum Beispiel. Ist da irgendetwas aus diesem Turnier herauszulesen in Dänemark?
Wir können erstmal für uns und für unsere Mannschaft Rückschlüsse ziehen, weil wir unsere Mannschaft entsprechend vorbereitet haben. Also wir haben eine Art Vorquarantäne für unsere Spieler eingeführt. Wir sind also nicht alle gleichzeitig angereist, sondern haben geschaut, dass die Spielerinnen ausreichend Tage haben, in denen sie quasi sich isolieren können, eine Vorquarantäne können. Wir haben unseren Trainer erst später dazu genommen, um auf Nummer sicher zu gehen. Das können wir für uns schon mal lernen, dann eben vor Ort, wie wir uns selbst verhalten, dass man eben dokumentiert, wer sitzt mit wem am Tisch, beispielsweise solche relativ einfachen Hygienemaßnahmen, die wir umgesetzt haben für uns. Und dann werden wir sehen, ich weiß, dass die Internationale Handballföderation auch mit der Europäischen Handballföderation im Gespräch ist und die sich auch untereinander austauschen und hoffentlich die guten Erfahrungen eben dann auch übernommen werden.
Trotzdem haben schon einige Spieler aus der deutschen Nationalmannschaft gesagt, sie wollen nicht mitfahren nach Ägypten, das ist ihnen zu heiß, mal so formuliert, auch wegen der persönlichen Situation. Ist das für Sie absolut nachvollziehbar?
Die Spieler haben aus familiären Gründen abgesagt, also ein Teil der Spieler aus familiären Gründen. Wir haben natürlich auch noch verletzungsbedingte Absagen. Das müssen wir respektieren. Wir schauen jetzt nach vorne und gehen mit den Spielern ins Turnier, die dabei sein können und wollen.
Haben Sie denn mal darüber nachgedacht, dass man das eventuell auch zum Anlass nehmen könnte, gar nicht erst hinzufahren nach Ägypten?
Also wir wissen inzwischen, dass wir über 140 Spieler haben, die alleine aus der deutschen Handball-Bundesliga teilnehmen werden in Ägypten oder nominiert sind. Und interessanterweise gibt es bei den anderen Nationalmannschaften mit Ausnahme von Schweden, bei denen ein Spieler aus familiären Gründen abgesagt hat oder vielleicht zwei Spieler, dieses Phänomen nicht. Was wir auch insgesamt erleben, dass in den anderen Nationalverbänden diese Weltmeisterschaft nicht so diskutiert wird, wie sie in Deutschland diskutiert wird.
Haben Sie mit den Spielern mal Kontakt aufgenommen, die jetzt da zurückgezogen haben? Es gibt ein Statement von Patrick Winczek in der Sportschau, das war noch bevor er seine Entscheidung verkündet hat. Da hat er gesagt:
Ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres als die Gesundheit und ich glaube, das vergessen leider einige Leute ganz schnell. Wir sind diejenigen, die auf der Platte stehen und ja, wir werden leider in so Gesprächen nie eingeführt, ob es sinnvoll ist oder nicht.
Wir stehen in regelmäßigen Austausch mit allen unseren Spielern. Das macht im Wesentlichen unser Vorstand Sport. Erst vergangene Woche hatten wir ein Telefonat mit den Spielern. Also da findet ein regelmäßiger Austausch statt. Womöglich meinte Patrick Winczek den Austausch mit den internationalen Verbänden. Da mag er recht haben, dass dort noch ein intensiverer Austausch stattfinden kann. Es gibt aber auch durchaus europäische Spielergewerkschaften. Es gibt eine deutsche Spielervereinigung. Und da findet durchaus ein Austausch statt. Am Ende vielleicht nicht mit dem Ergebnis, das sich jeder Einzelne so vorstellt. Das Ganze ist aber auch natürlich ein hochkomplexer Sachverhalt.
Spielergewerkschaft angesprochen. Heute bemerkenswertes Interview mit einem aus der Spielergewerkschaft, Johannes Bitter, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Torhüter. Er sagt in dem Interview, er fragt sich manchmal, wofür macht man das Ganze eigentlich? Fragen Sie sich das auch manchmal?
Nee, das frage ich mich nicht. Also gerade in der Corona-Krise fragt man sich das manchmal, dass man an einem Tag was organisiert und am nächsten Tag muss man nochmal von vorne anfangen oder organisiert in die andere Richtung. Das ist einfach so, aber sonst frage ich das mich nicht, weil ich mache das für unseren Sport. Ähnlich wie die Spieler, jetzt geht es auch mir so, auch wenn ich Funktionär bin und wir Funktionäre uns manchmal anhören müssen, es ginge uns nur um das Geld oder was der Teufel, um was es uns alles gehen würde. Ich liebe diesen Sport genauso und ich bin fest davon überzeugt, dass wir für den Sport auch große Veranstaltungen brauchen, dass das wichtig für uns ist. Und ich mache mir auch Sorgen um unseren Sport. Ich habe Ihnen gerade im Vorgespräch gesagt, dass ich zwei Söhne habe, die Handball spielen, die jetzt seit einem Dreivierteljahr kein Handball spielen mehr dürfen. Die verlieren ein Jahr ihrer Ausbildungszeit in der wichtigsten Ausbildungszeit, in der sie sind, in der sie Dinge lernen, die sie vielleicht nachher nicht mehr lernen können. Ich mache mir Sorgen für unseren Sport und ich will, dass unser Sport wieder dahin kommt, wo er davor war und dann noch sich weiterentwickeln kann. Und darauf arbeiten wir jeden Tag hin.
Sie haben das Finanzielle auch schon angesprochen. Das ist natürlich ein Thema. Fernsehgelder bei so einer Weltmeisterschaft beispielsweise. Wie wichtig ist diese Weltmeisterschaft auch für den Deutschen Handballbund, gerade in Pandemiezeiten, wo Wirtschaftlichkeit ein großes Thema ist?
Sie ist wichtig für den Handball in Gänze und auch für alle Ebenen des Handballs, eben auch für den Amateursport, für den Profisport, dass wir den Handball wieder zeigen. Und natürlich hilft sie uns auch dabei, dass wir wirtschaftliche Möglichkeiten haben, um anschließend nach der Pandemie auch weiter in den Handball investieren zu können. Da hilft uns so eine Weltmeisterschaft ohne Zweifel. Aber allein das wirtschaftliche Argument, das ist mir zu kurz gesprungen, weil wir eben im Boot sitzen mit vielen anderen Nationalverbänden, mit der Internationalen Handballföderation und weil wir hier nicht isoliert alleine Entscheidungen treffen können und beispielsweise als Deutscher Handballbund alleine sagen können, wir fahren da nicht hin und alle anderen fahren hin, dann fahren wir auch die nächsten 4 Weltmeisterschaften nicht mehr. Dann fahren wir womöglich auch zu Olympischen Spielen nicht mehr. Das hat dann ganz andere wirtschaftliche und Image-Auswirkungen für den deutschen Handball, als man sich das vielleicht vorstellen kann.
Kann man also, letzte Frage, kurz zusammenfassend sagen, bei der Weltmeisterschaft im kommenden Januar in Ägypten ist es am Ende sportlich gar nicht mehr so wichtig wie sonst, wer Weltmeister wird, weil ganz anderes auf dem Spiel steht?
Nein, das kann man nicht sagen, weil wir sind Sportler und wenn wir zum Sport fahren, dann wollen wir erfolgreich sein. Und wir wollen gewinnen und wir werden alles dafür tun, dass wir das unter Hygienevoraussetzungen tun, dass wir die Gesundheit und Sicherheit unserer Spieler schützen. Dafür werden wir alles tun.
DHB-Vorstandschef Marc Schober im Deutschlandfunk-Interview gerne nochmal in voller Länge nachzuhören auf deutschlandfunk.de/sport. 2 Jahre Ausschluss aus dem internationalen Sport. Das ist das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs CAS in Sachen russisches Staatsdoping. Die Welt-Anti-Doping-Agentur hatte eine 4-Jahres-Sperre verhängt, gegen die man aus Russland geklagt hatte. Das Ergebnis also die Halbierung. Die Reaktionen in der Sportwelt sind weitestgehend entsetzt. Von einem katastrophalen Schlag für saubere Sportler war zum Beispiel zu lesen. Dieses Entsetzen teilt auch Viola von Kramon, die frühere sportpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag. Sie sitzt inzwischen im Auswärtigen Ausschuss des Europaparlaments. Ich wollte von ihr wissen, ob nicht wenigstens gelte, dass die Hängepartie jetzt zu Ende ist und es wenigstens Konsequenzen für Russland gibt.
Ja, aber ich meine, wenn Sie sehen, dass die einzigen, die das Urteil begrüßt haben, die Rosada ist, dann sind die Konsequenzen vergleichsweise milde. Ja, und dieser vermeintliche Erziehungseffekt, den das CAS-Urteil auslösen will, um den Kulturwandel, wie es heißt, zu unterstützen, den finde ich sehr aus der Luft gegriffen. Denn die letzten Aktivitäten der russischen Anti-Doping-Agentur deuteten ja nicht unbedingt darauf hin, dass sie die ersten Signale verstanden haben und dass sie kooperativer sind und dass sie transparenter sind und dass sie sich an die Vorgaben halten und dass sie nicht mehr manipulieren, sondern genau das Gegenteil ist passiert. Von daher ist dieses Urteil, finde ich, auch als Signal in die Anti-Doping-Bekämpfung ein komplett falsches.
Es gibt noch jemanden, der dieses Urteil gar nicht so schlecht findet. In der russischen Agentur TASS hat René Fasel, der Präsident des Welt-Eishockey-Verbands, gesagt, diese Entscheidung ist zwar hart und es ist nicht das, was wir, Zitat, in der Eishockey-Familie erwartet haben, aber es ist immerhin noch besser als die Vorhersagen. Und er sagt dann noch weiter, die russischen Mannschaften können ja auch mit russischen Farben auf ihren Trikots spielen und die Weltmeisterschaft 2023 in St. Petersburg kann ganz normal stattfinden. Also ein paar Leute gibt es, denen das ganz gut gefällt, das Urteil.
Ja, Herr Fasel ist an der einen oder anderen Stelle, finde ich, politisch vollkommen falsch gewickelt, auch wieder an diesem Punkt. Ich weiß nicht, was er sich davon verspricht. Es ist ja nicht nur die Weltmeisterschaft 2023, für die Herr Fasel sich stark macht, sondern es sind ja auch die Europameisterschaften 2021 in Petersburg, weil das CAS-Urteil ja nur von internationalen oder bedeutenden Sportereignissen spricht und die UEFA-Fußballmeisterschaft damit deklariert zu einem regionalen Ereignis. Also das ist natürlich vor Zynismus kaum noch zu toppen. Und Herr Fasel ist ja auch, wenn ich das kurz erwähnen darf, in Bezug auf Belarus sehr zurückhaltend und macht sich da gemein mit dem Diktator Lukaschenko. Und obwohl 1200 Athletinnen und Athleten an den Internationalen Eishockeyverband geschrieben haben und das IOC, es gibt ja noch kein eindeutiges Signal beispielsweise, dass die verlegt wird, obwohl ja der lettische Mitveranstalter bereits gesagt hat, dass sie sich zurückziehen von der Austragung. Ja. Also da ist Fasel, glaube ich, kein guter Leumund.
Jetzt haben Sie schon Ihre Enttäuschung über dieses Urteil zum Ausdruck gebracht. Was wäre denn Ihrer Meinung nach besser gewesen, wenn es bei den 4 Jahren statt den 2 Jahren geblieben wäre? Immerhin könnte man ja auch sagen, es ist zumindest eine Sanktion, die es vorher in dieser Weise auch noch nicht gab im Weltsport.
Nein, ich glaube, es war eigentlich ganz klar. Die WADA wollte verhindern, dass sich Russland in den nächsten 4 Jahren für Großsportereignisse bewerben kann. So, und diese Olympischen Spiele beispielsweise 2032 wären damit für Russland ausgefallen. Jetzt ist aber klar, dass sich die Sperre nur auf 2 Jahre bezieht. Ist das also wieder möglich? Und ich vermute mal, dass Putin sich das nicht entgehen lassen wird und damit auch auf der Bühne wieder entweder mit Moskau, Sochi oder Petersburg auftreten will. Und des Weiteren, glaube ich, man hat einfach, ja, wie gesagt, das falsche Signal gesetzt und man hätte auch Bewährungsauflagen mit senden können. Ich glaube, es wäre wichtig gewesen, dass man insgesamt das Ganze viel strikter und restriktiver gehandhabt hat, weil es ja auch nicht zum ersten Mal der Fall war in Bezug auf die Dopingvorfälle in Russland. Wir hatten es bei der im Rudersport, ich glaube 2007, wir hatten es beim Biathlon 2008, wir haben viele im Nachhinein wieder entzogene Medaillen bei den Olympischen Spielen in London 2012, also es ist wirklich nicht zum ersten Mal und deswegen ist es umso ärgerlicher, dass man da wieder mit 2 Jahren rauskommt. Also
das heißt, Sie haben auch die Sorge, dass in 2 Jahren eigentlich alles wieder von vorne losgeht oder weitergeht?
Ja, und eigentlich ist es ja auch noch nicht mal in diesen 2 Jahren konsequent gehandhabt. Wenn weiter Athletinnen und Athleten an Olympischen Spielen und an Großsportereignissen teilnehmen dürfen, nur sie dürfen nicht ihre Hymne singen und sie dürfen offiziell keine Fahne tragen, aber natürlich dürfen sie ihren gesamten Betreuerstab, sie dürfen alle Funktionäre mitbringen, sie dürfen genauso teilnehmen, die Zuschauer dürfen die russischen Flaggen mitbringen ins Stadion. Also im Grunde ist es eine Farce, ja. Und ich glaube, das ist vielen Kritikern und Kritikern dann sofort klar geworden. Und für Russland ist es natürlich ein gutes Zeichen. Ja, wir dürfen nicht als russische Nationalmannschaft einlaufen, aber wir dürfen als neutrale, vermeintlich neutrale russische Sportlerinnen teilnehmen. Und ich glaube, das geht komplett in die falsche Richtung.
Das spielt natürlich auch ein bisschen den Ball auf die Diskussion, was eigentlich der Internationale Sportgerichtshof für eine Rolle spielt. Auch der wird sehr kritisch gesehen. Wie ist Ihre Einschätzung? Ist da dringender Reformbedarf?
Ja, das ist ja schon eine lange Auseinandersetzung, inwiefern der unabhängig ist oder wie auch die einzelnen Richter dort einzuschätzen sind, welcher Richter oder welche Richterin auf welche Entscheidung angesetzt wird. Bei diesen Arbitragegerichtshöfen ist es immer schwierig, das von außen einzuschätzen, wenn es nur eine Gerichtsbarkeit für in dem Fall den Sport ist. Da gibt es Für und Wider, die für sind, weil es eine relativ schnelle Entscheidung ist, weil es natürlich auch ein sehr spezielles Thema ist. Aber in dem Fall glaube ich, dass es ein unabhängiges, ein neutrales Gerichtsurteil oder ein neutrales Gericht an der Stelle besser gewesen wäre. Und insgesamt die Unabhängigkeit auch zum Beispiel der WADA damit vielleicht noch unterstützt hätte.
Haben Sie da von Seiten der Politik auch Einflussmöglichkeiten, darüber zumindest eine Debatte in Gang zu bringen, wie man da Reformen anstoßen könnte?
Eine sehr interessante Debatte, die wurde angestoßen vom Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung tatsächlich. Und die werden auch im Zuge einer G20-Initiative eine Studie vorlegen, wie sie insgesamt natürlich, das ist eher dann bezogen auf alle Betrugsarten, aber auch im Kampf gegen Doping, da internationale Initiativen ausgehend von Parlamenten, wo sie die Rolle sehen. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Startpunkt, wobei es dann natürlich schon viele Ratifikationen von vielen Dokumenten gegeben hat. Es braucht am Ende den politischen Willen, dass man sich da auch wirklich mit beschäftigt. Ich habe immer dafür plädiert, dass wir in diesen Aufsichtsorganen auch von der WADA, auch von anderen internationalen Sportorganisationen mehr Unabhängigkeit brauchen. Da sind zu viele Personen mit Interessenkonflikten drin. Da sind zu viele Personen reingewählt worden, damit sie eine spezielle Rolle erfüllen. Und das müsste meines Erachtens ganz dringend überarbeitet werden. Da brauchen wir neue Ethikvorschriften oder eben auch gesetzliche Vorschriften. Und das kann eigentlich nur mit parlamentarischer Unterstützung laufen. Ich weiß, dass die Autonomie des Sportes in vielen Ländern heilig ist und dass das natürlich auch in der internationalen Charta so festgelegt ist. Aber ich glaube, weil es so schwierig ist, eine Rechtsstaatlichkeit zu verankern, würde ich mir dort eine striktere Einmischung von Parlamenten und von der Exekutiven sehr wünschen.
Die Meinung von Viola von Kramon für die Grünen im EU-Parlament. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Sport am Samstag im Deutschlandfunk, jetzt mit Wintersport im Programm. Jahr für Jahr ist Engelberg in der Schweiz am Wochenende vor Weihnachten die Generalprobe für die Vierschanzentournee. Heute gewann wieder einmal ein Norweger, Edgar Endres.
Für Markus Eisenbichler ist dieser vierte Platz ein klasse Ergebnis auf einer Schanze, die er bisher nicht mochte. Ein guter halber Meter fehlt zum Podest. Und das, obwohl der beste Deutsche des bisherigen Winters mit 138 Metern im zweiten Durchgang die Bestweite erzielt hat. Genauso weit im zweiten fliegt der Überflieger der bisherigen Saison, Halvor Egner Granerud. Zum vierten Mal in Folge siegt der Norweger bei schwierigen Windbedingungen auf der Großtitelschanze knapp vor Kamil Stoch. Tolle deutsche Ergebnisse liefern auf den Plätzen 6 und 11 Pius Paschke aus Kiefersfelden und Martin Hamann. Für den Sachsen Hamann ist es das mit Abstand beste Weltcup-Ergebnis seiner Karriere.
Vinzenz Geiger hat den ersten Saisonsieg für die deutschen Kombinierer geholt. In der Ramsau siegte er vor Jarl Magnus Rieber. Und dort in Österreich hat gestern nicht nur der erste Wettbewerb der Kombiniererinnen überhaupt stattgefunden, sondern es war auch Saisonauftakt der Skispringerinnen. Weiter geht es jetzt aber erst Ende Januar. Eine Vier-Schanzentournee ist noch nicht ins Leben gerufen. Und auch bei den Prämien sind die Unterschiede größer als in vielen anderen Sportarten.
Ich glaube, in etwa für einen Weltcupsieg bekommen die Herren 10.000 Schweizer Franken und die Damen, glaube ich, mittlerweile 3.500 Schweizer Franken.
Erzählt Skispringerin Katharina Althaus im März. Inzwischen ist das Preisgeld für die Frauen auf 3.800 Schweizer Franken angestiegen. Althaus, eine der besten der Welt, kann trotzdem nicht von ihrem Sport leben. Sie ist beim Zollamt angestellt. In ihren Augen ist besonders die fehlende Medienpräsenz schuld an der ungleichen Bezahlung. Das hat auch Sarah Lewis, Ex-Generalsekretärin des Internationalen Skiverbandes FIS, im Gespräch mit dem Deutschlandfunk vor ihrer Suspendierung so gesehen.
Der momentan existierende Gender Pay Gap im Weltcup lässt sich jedoch durch wirtschaftliche Prinzipien, nämlich Angebot und Nachfrage, erklären. Da derzeit die TV- und Werbegelder, die für einen Weltcup der Frauen und Männer eingenommen werden können, sehr unterschiedlich sind, sind auch die Preisgelder noch unterschiedlich.
Skispringerin Svenja Würth hat die mangelnde Nachfrage selber erlebt. Sie hatte im vergangenen Jahr Probleme, Sponsoren zu finden. Der Deutsche Skiverband sucht die Sponsoren generell zentral. Aber zwei Sponsorenflächen müssen die Sportlerinnen und Sportler selber vermarkten.
Wir haben die Fläche auf dem Kopf und eine Sponsorenfläche auf dem Ski. Für den Kopf findet man mittlerweile relativ gut Sponsoren. Für den Ski zum Beispiel hatte ich die ganze Saison gar nichts drauf, weil es niemand gab, der die Sponsorenfläche haben wollte oder daran interessiert war.
Größere Sichtbarkeit, vor allem im TV, würde den Skispringerinnen bei der Sponsorensuche helfen. Und mehr Übertragungen würde den Veranstaltern helfen, Frauen-Skispringen zu refinanzieren. Das Zuschauerinteresse für Frauenwettbewerbe war aber vor Corona im Vergleich zu den Männern deutlich geringer. Dies könnte sich aber durch eine andere und häufigere Darstellung der Skispringerinnen in den Medien ändern, meint die Sportökonomin Pamela Wicker. Sie plädiert dafür, die Leistungen von Männern und Frauen nicht direkt zu vergleichen, sondern die Leistungen der Frauen in Bezug auf ihren Körperbau zu setzen.
Die Forschung zeigt auch, dass der Zuschauer Interesse aufbaut, je mehr Konsumkapital er gebildet hat. Also wenn ich mehr über eine Sportart weiß, über die Athletinnen weiß, vielleicht auch die Hintergründe, welche besonderen Herausforderungen gerade anstehen, dann steigt das Interesse und auch sozusagen der Nutzen, den man aus dem Konsum des Sports zieht.
Auch die FIS weist in ihrer schriftlichen Antwort darauf hin, dass Skispringen für Frauen im Vergleich zu anderen Sportarten wie Skialpin eine sehr junge Sportart sei. Skispringen ist erst seit 2014 olympisch.
Daher ist die Zahl der teilnehmenden Springerinnen und Nationen geringer als bei Männer-Events. Es braucht einfach mehr Zeit für einen neuen Sport, den gleichen wirtschaftlichen Stellenwert zu erreichen.
Um die Attraktivität des Damen-Skisprings zu erhöhen, will die FIS vor allem eines tun: mehr Wettkämpfe anbieten. In dieser Saison gibt es zum Beispiel erstmals ein Springen auf der Großschanze. Das Debüt wird für die Springerinnen bei der Weltmeisterschaft im Februar in Oberstdorf stattfinden. Beim wohl bekanntesten Skisprung-Event der Herren, der Vier-Schanzentournee, dürfen Damen allerdings noch nicht springen. Laut der FIS prüfen die Veranstalter allerdings, das Event auch für die Frauen auszurichten. Der Teamdirektor der deutschen Skispringer Horst Hüttel hält eine gemeinsame Tour ab dem kommenden Jahr für möglich. Bereits jetzt finden vereinzelt Wettkämpfe gemeinsam statt, zum Beispiel bei der Raw Air Tour in Norwegen seit 2019. Auch für die WM gibt es für Sportlerinnen und Sportler einen gemeinsamen Termin. Hier findet auch einer der beiden Mixed-Wettbewerbe der Saison statt. Skispringerin Svenja Würth ist ein großer Fan der gemeinsamen Wettkämpfe und dem Mixed-Springen. Im Jahr 2017 hat sie mit ihrem Team die Mixed-Weltmeisterschaften gewonnen. Trotz des Erfolges weiß die Bayerin, wie wichtig es ist, das Thema Bezahlung immer wieder anzusprechen.
Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass sie die letzten Jahre schon extrem viel getan hat und man kann auch nicht erwarten, dass es jetzt von heute auf morgen alles angepasst wird. Aber man merkt schon, dass wenn man da immer mal wieder nachhakt und es gibt viele Leute, die da ein bisschen Druck machen und die Diskussion da immer wieder anfachen, dass sich dann auf jeden Fall auch was tut.
Geholfen hätte wahrscheinlich auch eine Frau an der Spitze der FIS. Aber im Oktober hat sich der Weltverband von seiner Generalsekretärin Sarah Lewis getrennt, der einzigen Frau, die Chancen auf das frei gewordene Präsidentschaftsamt gehabt hätte. So wird sehr wahrscheinlich wieder ein Mann den Skiverband führen. Skispringerin Katharina Althaus hätte sich einen Geschlechterwechsel gewünscht.
Gerade auch nicht nur wegen dem Preisgeld, sondern auch wegen unseren Wettkämpfen, egal ob Vierschanzentournee oder Skifliegen, da kommt schon noch ziemlich viel Gegenwind, gerade von den Herren. Und ich würde mir da schon wünschen, dass ein paar Damen auch mehr mit drin sind, die vielleicht dann doch eher auf unserer Seite sind und ja für uns mitkämpfen.
Der Kampf um Aufmerksamkeit geht für die Skispringerinnen also weiter, innerhalb und außerhalb des Weltverbands.
Berichtet Lea Löffler. Beim Biathlon-Weltcup im österreichischen Hochfilzen standen heute die Verfolgungsrennen an und da gingen die norwegischen Festspiele der letzten Tage weiter. André Siems weiß mehr.
Es war ein Tag, an dem wieder mal die anderen Nationen lächelnd vom Podest gegrüßt haben. Und trotzdem können die Deutschen mit ihrer Leistung zufrieden sein. Allen voran Franziska Preuß, die nach einer guten Vorbereitung in Hochfilzen am liebsten noch länger dort bleiben würde. Preuß war auch diesmal wieder sehr gut in Form. Mit 2 Strafrunden wurde sie 6. und war damit die beste Deutsche. Auch Denise Herrmann ist wieder zurück in der Spur. Rang 9 mit 2 Schießfehlern und einer guten Zeit in der Loipe. Darauf lässt sich aufbauen. Die schnellste war die Norwegerin Tiril Eckhoff. Im Verfolgungsrennen der Männer kam kein Deutscher in die Top 10. Benedikt Doll lief als 13. über die Ziellinie. Erik Lesser als 20. beim Sieg des Norwegers Sturle Holm-Legreth.
Und ein Norweger jubelte auch wie schon gestern bei der alpinen Abfahrt in Gröden. Das Rennen und das der Frauen in Val d'Isère fasst Thomas Kattenbeck zusammen.
Romit Baumann belegte beim Klassiker in Gröden erneut einen Platz unter den besten 10. Diesmal war es Rang 8, nur 4/10 vom Podium entfernt. Für Andreas Sander lief es nach seinem 5. Platz im Super-G von gestern nicht so gut. Sander hatte mit einer relativ hohen Startnummer keine Chance unter die besten 15 zu fahren. Schnellster war einmal mehr der Norweger Alexander Aamodt Kilde, der gestern ja auch schon den Super-G gewonnen hat. Bei den Frauen bestätigte die Starnbergerin Kira Weidle in Val d'Isère, dass sie derzeit die einzige deutsche Fahrerin von Weltklasseformat ist. Die 24-Jährige wurde beim Sieg der Italienerin Goccia sehr gute 5. Weidle war die einzige Fahrerin, die für den Deutschen Skiverband an den Start gegangen war.
Viele deutsche Erfolge im Eiskanal. Beim Heimweltcup der Rodler in Winterberg gewann Julia Taubitz vor Nathalie Geisenberger und Wendel Alt bei den Doppelsitzern vor Eggert und Benecken. Und bei den Bobrennen in Innsbruck Eagles dreifach Sieg für die deutschen Frauen. Stefanie Schneider vor Laura Nolte und Kim Kalitzki. Und bei den Männern holte sich Francesco Friedrich den 6. Sieg im 7. Rennen. Von deutschen Dauersiegen jetzt zu einem Verband, der schon lange keine großen Erfolge mehr gefeiert hat. Seit einem halben Jahr wird die deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft DESG vom Berliner Unternehmer Matthias Große, dem Lebensgefährten von Olympiasiegerin Claudia Pechstein, geführt. Gestern hat Große eine erste Bilanz gezogen, die fällt zusammen mit 3 prominenten Rückzügen. Was ist da los? Dieser Frage ist Jessica Sturmberg nachgegangen.
Kufenträume werden wahr. Kufenträume, produziert von Sänger Andi Ost für DSG-Präsident Matthias Große. Zu Beginn der aufgezeichneten Rede wird der Song eingespielt, der einige Botschaften enthält, die für das stehen, was sich Große vorgenommen hat. Es ist unsere Natur, im Feuer stehen zu bleiben. Ihr schreibt uns vielleicht ab, doch wir sind die, die Geschichte schreiben. Eine gute Viertelstunde redet Matthias Große allein an einem Tisch sitzend, umringt von Werbebannern und zieht Zwischenbilanz.
Wir haben in den letzten Monaten viel erlebt seit dem 18. Juni. Wir dürfen analysieren, dass wir es geschafft haben, dass die DSG Ende des Jahres 2020 wirklich in der Lage ist, die nächsten 2 Jahre zu überleben.
Zugleich rechnet er mit dem alten Führungspersonal ab.
Die DSG war in einem desolaten finanziellen Zustand. Die DSG hat sich mit sich selbst beschäftigt, ist geprägt gewesen von Vetternwirtschaft, von Misswirtschaft und von Uncontrolling.
Dass der Verband sich zu lange auf den früheren Erfolgen ausgeruht hat und die Lage mit den abgesprungenen Sponsoren schwierig geworden war, bestätigen viele. Ob diese Beschreibungen so zutreffen, da gehen die Meinungen auseinander. Und auch, wie der Verband aus der Misere kommen kann und ob er nicht schon auf einem guten Weg war.
Wir haben aber auch gelernt, dass der Weg, den wir hier gehen, einfach kompromisslos und geradlinig sein muss.
Gleich drei prominente Rücktritte musste die DSG in dieser Woche verkraften. Zunächst war es eisschnell auf Bundestrainerin Jenny Wolf, fünfmalige Sprintweltmeisterin, die erst vor knapp 3 Monaten ihre Arbeit begonnen hatte. Sie wird auf der Verbandshomepage mit den Worten zitiert, dass sie sich die Strukturänderungen anders vorgestellt habe. Ähnlich äußerte sich die ebenfalls zurückgetretene Berliner Bundesstützpunktleiterin Katrin Matscherott-Bunkus. Rückzug Nummer 3, Shorttrack-Assistenztrainer Leon Kaufmann-Ludwig, der im Sommer seine aktive Karriere beendete. Da bis Jahresende noch sein Vertrag als Bundeswehrsoldat lief, sollte es zunächst eine Nebentätigkeit sein, die dann in eine Vollzeitstelle übergeht, auf die er sich beworben hatte. So fing er schon an, ohne dass das Vertragliche schriftlich geregelt war, wie er dem Deutschlandfunk erzählt. Dann habe sich das immer weiter hingezogen, bis er nun von selbst zurückzog.
Weil ich mich nicht mehr imstande gefühlt habe, diese Aufgaben weiter auszuführen, wenn weder Vertragliches noch Informationen über Vergütung oder Versicherung geklärt sind.
Matthias Große ging in seiner Rede auf die Rücktritte ein. Bei Wolf sprach er von Enttäuschung. Zu Kaufmann Ludwig sagte er:
Niemand hat hier jemanden beschäftigt und hat dafür nicht bezahlt. Die Situation war so, dass der Herr Kaufmann Ludwig auf uns zugekommen ist, er will Assistenzbundestrainer werden. Und wir haben gesagt, wir werden im Zuge unserer Neustrukturierung einen Weg finden, das gegebenenfalls dann, wenn die Mittel zur Verfügung stehen, auch zu honorieren. Wenn jemand aber dann nach 10 Wochen sagt, naja, ich möchte jetzt aber Geld haben, um dann zu sagen, es gebe keine Kommunikation, dann ist das einfach unwahr.
Hier steht nun Aussage gegen Aussage. Leon Kaufmann-Ludwig offenbart zudem:
Neben den Namen, die so schon in den Medien stehen, gibt es noch einige andere Personalien, die momentan entweder völlig in der Luft hängen oder die zum Jahresende keinen Vertrag mehr bekommen. Das macht den Anschein, dass diese Personalentscheidungen weniger sportfachlich getrieben sind, sondern vor allem ein langfristiges Begleichen von persönlichen Rechnungen darstellt.
Hier gehe es um nicht wenige Stellen. In etwa 2/3 des hauptamtlichen Sportpersonals des Verbandes seien betroffen. Außerdem beobachtet er, es gebe keine offene Gesprächskultur mehr, was auch der aktive Athletensprecher Moritz Geisreiter als Sorge geäußert hat und worauf Matthias Große erwidert:
Niemand muss, wenn er sich mit uns unterhält, auch nur irgendetwas befürchten. Diese Mär, die ab und zu vom Athletensprecher eingeführt wird, ist natürlich etwas, was wir mit großen Unbehagen hören.
Das will Geisreiter wiederum so nicht stehen lassen und weist darauf hin, dass er in seiner Funktion als Athletensprecher das wiedergebe, was ihm zugetragen werde. Auch weist er darauf hin, was für die Aktiven jetzt wichtig sei.
Klare Zuständigkeiten, klare Aussichten, wie die Sportler und mit welchen Trainern die Sportler das neue Jahr zum Beispiel planen können.
Zum anderen, wie werden die Qualifikationen ermittelt, wenn harte Kriterien wegen Corona ausgefallenen Wettkämpfe nicht vorliegen?
Wie wird jetzt hier für eine klare und für eine faire Quali vor allem gesorgt und wie will die DSG das machen? Schlicht Informationen darüber, was jetzt der Weg sein soll.
Es sind also noch viele Fragen in der DSG offen und die Krise scheint noch nicht vorbei zu sein.
Der Beitrag von Jessica Sturmberg. Mit dem Derby Köln gegen Düsseldorf hat am Donnerstag die neue Saison in der deutschen Eishockeyliga begonnen und das ausgerechnet einen Tag, nachdem weite Teile des öffentlichen Lebens heruntergefahren worden sind. Es ist eine Saison, die für viele Vereine wirtschaftlich schwer zu realisieren ist. Lothar Siegel, Geschäftsführer der Augsburger Panther, hat mir vor dieser Sendung erzählt, wie das sein wird. Ohne Fans in den Hallen.
Ja, ich muss als allererstes mal sagen, es ist tatsächlich so, dass für Eishockey-Leute ein Spielbetrieb ohne Zuschauer eigentlich wirklich nie darstellbar und im Entferntesten zu überlegen war, sowas zu machen. Aber wir haben es geschafft und jetzt stellen wir uns auf eine Saison ein, die halt vom Sportlichen her geprägt sein wird, die ohne die Attribute, die sonst fürs Eishockey natürlich zählen, Emotionen, Zuschauer, Stimmung, Fans, losgehen wird. Und ja, es ist sicherlich ein Abenteuer. Wir wissen dann nicht so genau, was rauskommt
dabei. Wenn wir dann anderen Sport sehen?
Das, was auf dem Eis abläuft, das wird vergleichbar sein. Ich glaube, dass der Ehrgeiz der Sportler der gleiche sein wird. Aber das, was von den Rängen aufs Eis kommt, das fehlt. Und vielleicht, das lässt sich halt nicht voraussehen, vielleicht wird die Emotion uns ein bisschen abgehen, die halt vielleicht auch in dieser Sportart, wo alles so eng beieinander ist, von außen reingetragen wird. Aber wir laufen da wirklich in eine Saison, die nie geprobt war, wo wir keine Erfahrungen haben. Es wird alles sehr spannend werden.
Emotion ist ja das eine. Die Fans sind natürlich aber auch ein großer Wirtschaftsfaktor. Es war hier und da zu lesen, dass es ein Wunder ist, dass überhaupt alle 14 DEL-Teams in dieser Saison dabei sind. Ist es für Sie auch ein Wunder?
Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, schon. Ich meine, ich kann es halt hauptsächlich aus der Augsburger Ecke erzählen. Also wir sind ein Club, der nicht mit großen Sponsoren gesegnet ist, die die Sponsorenlandschaft dominieren, sondern wir sind sehr breit aufgestellt. Unser größter Sponsor ist der Zuschauer. Wir kommen von einer Zuschauerauslastung von 92% in der letzten Saison und sind auf null runtergefahren in dem Thema. 80% unserer Einnahmen sind tatsächlich spieltagsbezogen, also Ticketing, Catering, Merchandising, Hospitality. Und können Sie sich sicher vorstellen, wie eng das Ganze und wie eigentlich unvorstellbar das alles in dem ganzen Sommer über war. Aber mit verschiedensten Maßnahmen haben wir es trotzdem zum Schluss darstellen können.
Das heißt, es war auch in Augsburg das, was Philipp Walter, der Sportdirektor der Kölner Haie, hier bei uns im Deutschlandfunk gesagt hat, ein Ritt auf der Rasierklinge.
Ganz genau so ist es. Philipp Walter kommt natürlich noch von viel höheren Zahlen. Wir haben einen Zuschauerschnitt von 5.500, die Kölner natürlich das Doppelte davon. Aber für einen kleinen Club wie uns war das Ganze tatsächlich bis zum Schluss offen. Und ich glaube, wir waren tatsächlich einer der letzten Clubs, die sich zum Spielbetrieb dann durchringen konnten.
Ich verstehe Sie richtig. Es war auch durchaus realistisch, dass man sagen kann, es kann in Augsburg gar nicht mehr weitergehen mit DEL-Eishockey. Wie lange können Sie diese Situation jetzt durchhalten?
Also wir haben eine sehr konservative Planung aufgestellt, aber es wäre gelogen zu sagen, wenn wir die nicht mit Risiken hätten. Die Sponsoren und auch die Gesellschafter der Clubs gehen wie jedes Jahr im Eishockey eigentlich ein gewisses Risiko ein. Also wir reden hier schon von einer Zahl im sechsstelligen Bereich und da steht keine Eins davor, die momentan noch nicht gedeckt ist. Und das ist jetzt das Ziel aller Beteiligten im aufzufangen und wir sind frohen Mutes. Also wir haben jetzt, als die Entscheidung gefallen ist, festgestellt, dass sowohl in der Bevölkerung, bei den Fans als auch bei den Sponsoren große Begeisterung herrscht und die Eishockey-Lust, die Eishockey-Euphorie in Augsburg wieder einzieht.
Lassen Sie uns ganz kurz sportlich reden. Der Trainingsstand der 14 Teams ist ja höchst unterschiedlich. Wird das sportlich die reinste Lotterie?
Sie haben völlig recht, es ist sehr unterschiedlich. Also wir haben im Dezember begonnen mit dem Training und haben eigentlich bis zum morgigen ersten Punktspiel nur knapp 3 Wochen Vorbereitungszeit. Andere sind seit August im Training. Was zum Schluss Vorteil ist oder Nachteil ist, das werden wir sehen. Es ist vermeintlich so, dass ein gewisser Wettbewerbsvorteil für die Mannschaften auf dem Tisch liegt, die also schon länger sich vorbereiten. Aber ich glaube, dass die Begeisterung und die Euphorie, die kurzfristige Euphorie, dass es eben überhaupt zum Spielbetrieb kommt.
Sagt Lothar Siegel, Geschäftsführer der Augsburger Panther, am Ende von Sport am Samstag. Im Bundesliga-Topspiel zwischen Leverkusen und Bayern München nach 67 Minuten weiter 1:1. Den Spielbericht hören Sie dann wie gewohnt ab 22.50 Uhr hier bei uns in Sportaktuell. Bis dahin danke fürs Zuhören und Ihnen jetzt noch einen schönen Abend, auch im Namen von Redaktion, Regie und Technik. Mein Name ist Matthias Friebe.